Ich möchte euch am Anfang mit einer Frage konfrontieren. Das bietet sich gut an. Kennst du eine Person, die anders ist, so ganz anders? Würdest du gern diese Person, entweder sie begleiten oder mit ihr ein gewisses Mentoring machen? Eine Patenschaft? Ich meine, da gibt es ja Menschen, die doch sehr positiv sind, aber auch wo man meint, nee, mit ihm könnte ich nicht. So ganz anders. Ich habe gestern diese Frage einer Person gestellt und sie meint, wir sind doch alle irgendwie anders. Und doch haben wir irgendwie alle dieselben Macken, gewisse Art und Weisen. Und wenn ich mir so Gedanken mache über Personen, die viel bewirkt haben, ich denke jetzt einfach mal an Blaise Pascal, der Wissenschaftler, der immer noch prägend ist. Und er sagt selber, ich bin kein anderer. Er würde sich nicht als anders bezeichnen. Viele verschiedene Leute, auch Nico hat vorher biblische Leute erwähnt, die für uns doch irgendwie ganz anders sind. Aber die Bibel sagt, nein, die sind nicht anders. Die ließen sich gebrauchen. Und somit möchte ich auch meine Botschaft heute überschreiben, er ist anders. Er ist anders. Und dazu möchte ich uns ein Vers lesen aus 1. Mose 4, 25. 1. Mose 4, 25. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Die Elberfelder Bibel übersetzt es dann, denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain umgebracht hat. Oder eine andere Übersetzung, jemand anders übersetzt es so, Gott hat mir den Samen einer anderen Art gesetzt. Was besagt denn das Wort anders, ein anderer? Nun, es gibt da einfach, es ist ein Verhältniswort, und heißt, ein anderer im Verhältnis zu etwas, was früher erwähnt wurde oder derjenige, der früher da war oder der vorausgesetzt wird. Kennen wir. Die Bibel gebraucht es oft in dieser Hinsicht. Anders gebraucht die Bibel auch in einigen Fällen eine Andersartigkeit, wird da wiedergegeben. Zum Beispiel ein anderer Geist, als die Kundschafter, die 12 Kundschafter nach Kanaan gingen und sich das Land anschauten und Kaleb wie auch Josua dann anders dachten. Und hier wird gesagt, Kaleb hat einen anderen Geist gehabt, also was ganz anderes. Ich habe noch ein Beispiel aus der Bibel, und zwar als Laban über Rahel zu Jakob sagte, als Jakob Laban um die Rahel bat, er sagte folgendes, es ist besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. Er meint hier, er eine vollständige fremde Person, besser als ich Rahel einer völlig fremden Person gebe, die nicht aus meiner Familie, aus meinen Clans, noch aus meinem Volk stammt. Und dieses andere meint hier auch Eva. Wieso erhofft sich Eva einen anderen Sohn? Aus welchem Grund macht sie das? Und da möchten wir zusammen uns zuerst mal das Leben Eva ein wenig betrachten, damit wir es verstehen. Wieso erwartet sie einen anderen Sohn? Und ich überschreibe diesen ersten Punkt. Eva erwartet den Erlöser. Es ist schon mal in Voraus gesagt, Eva, die Frau Adams, Eva, die als Lebensspenderin genannt wird, übersetzt, oder eine Mutter aller Lebendigen ist, Mutter aller Menschen, so wird sie genannt. Eva erlebte das sündlose Leben im Garten Eden mit Adam. Die Reinheit, das sorglose Leben Und das Wichtigste, sie hatte eine tiefe Beziehung zu Gott. Sie kannte so Gott so, wie er war. So ganz nah, so ganz ehrlich, ohne Scham, ohne gar nichts. So kannte sie Gott. Und dann passierte eine Tragödie, eine der größten Tragödien. Eva lässt sich verführen, begeht eine sehr schwerwiegende Sünde, wo sie sehr wahrscheinlich sich gar nicht dachte, welchen Ausmaß diese Sünde mit sich brachte. Sie aß vom Baum der Erkenntnis und das hat ihr komplettes Leben verändert. Wir müssen uns jetzt vorstellen, diese Eva, einst im Garten Eden, dann außerhalb des Garten Edens, mit diesem Bewusstsein, was habe ich da angestellt? Wir kennen das, wenn wir etwas begangen haben, zuerst kommt eine Ablehnung, das kann euch nicht wahr sein. Was habe ich da gemacht? Ich kann es nicht glauben. Vielleicht war das so die Reaktion von Eva. Die Verführung der Schlange, der habe ich nachgegeben. Dieser Verführer, der Durcheinanderbringer, das ist der Satan, der Widersacher, auch Gegner und Ankläger genannt. Er hat viele Bezeichnungen. Und seit dieser Zeit klagte dieser Ankläger, dieser Satan, Eva ständig an. Hör mal, was du da gemacht hast. Du hast mir nachgegeben. Und jetzt hatte Eva ständig diese Spannung gehabt. Ich habe Nachbarn gehabt, es war eine große Familie, eine Familie, die an Jesus Christus glaubte. Und als ich dann in Freiburg lernte, bekam ich die Nachricht, die Mutter ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, sofort an der Stelle. Das war natürlich ein Schock. Und dann, als ich dann eine neue Arbeitsstelle bekommen habe, ich arbeite in Suchtkliniken. Und dann hörte ich von dieser Frau, die diesen Unfall verursacht hatte, sie hat praktisch das Auto meiner Nachbarn von hinten gerammt und der Mann hat die Kontrolle verloren. Und bei diesem Unfall ist die Frau dann sofort ums Leben gekommen. Und diese Frau war dann dort auch in der Klinik und ich habe mir gedacht, Mann. Und dann betete ich für mich, Herr, ich möchte diese Frau sehen. Ich möchte mit haben, dass sie bei mir Termine hat. Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll, aber irgendwie lag das mir so auf dem Herzen. Ich war mir bewusst, diese Frau, da liegt eine Seele auf dem Herzen. Wie geht es damit zurecht? Wie kommt sie damit klar? Und in der Tat kam es dazu, ich hatte 4 kurze Termine. Was mache ich da? Was sage ich da? Wie fange ich an? Aber Gott hat es gelenkt und ich konnte mit ihr reden. Sie öffnete sich immer mehr und mehr und ich habe ihr einfach berichtet, wie diese Familie diesen schweren Verlust erleiden musste, es mit Gott überwinden konnte oder kann, aber dass auch sie diese Botschaft, diesen Gott annehmen kann und der Kraft gibt durch diese schwere Zeit. Aber wie viel mehr hat Eva mit dieser Sünde zu planen gehabt? Aber dann kommt eine Hoffnungsbotschaft. Eine Hoffnungsbotschaft, die Gott der Eva vermittelt. Und das lesen wir in 1. Mose 3,15. 1. Mose 3,15, da redet Gott zu Eva und sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Also dir, der Schlange, so redet er zu der Schlange, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, also der Samen, ein Sohn von Eva wird der Schlange in den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also was empfindet da die Eva? Okay, eine Feindschaft zuerst mal von Gott gesetzt. Ständiger Konflikt. Dann aber auch die Feindschaft zwischen meinen Kindern und diesen Widersacher. Ständige Feindschaft. Aber dann wird mir ein Sohn geboren werden, der diesen Kampf angehen wird, um mit diesem Verderber, mit dieser Schlange in den Kampf zu gehen, um zu siegen. Sie erhoffte eine Erleichterung, endlich mal weg von diesem Schuldgefühl. Das erhoffte sie. Sie bekam den ersten Sohn Kain. Sie nannte ihn Erwerb, Hervorbringer. Er hat für sie eine Bedeutung gehabt. Aber wir sehen in Kain, er brachte ein Gott nicht wohlgefälliges Opfer, dann ein Mord. Und da dachte sich Eva, das kann doch nicht wahr sein. Das ist die Folge meiner Sünde? In der Tat, meine Söhne tragen die Folgen der Sünde. Dann brachte sie Abel zur Welt. Sie nannte ihn dann Hauch, Rauch, Vergänglichkeit. Sie erkannte, meine beiden Söhne sind nur Menschen, die vergänglich sind. Betont wird die Kürze des menschlichen Lebens. Und Adam und Eva haben mit der Geburt Abels erkannt, dass das Leben flüchtig ist. Eine Enttäuschung kam auf sie. Seine Söhne tragen nicht den Samen, der einst der Schlange, den die Stirn bieten wird, ihr diese Rache, diesen Kampf antreten werden. Sie erkannte in diesen beiden Söhnen, sie sind es nicht. Was für eine Enttäuschung. Abel war ein wohlgesonnener Mann, der es ernst meinte und brachte Gott ein wohlgefälliges Opfer. Und trotzdem war es nicht. Sein Leben war nur kurz. Und dann bekommt sie den dritten Sohn, der uns genannte dritte Sohn. Das ist ja eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Hör mal, als Kain dann wegging, welche Frau nahm er denn dann? Kennt ihr diese Fangfrage? Wo kam der Mensch, die Frau, her? Und bevor ich diese Botschaft euch hier weitergebe, gibt Gott mir hier und da die Möglichkeiten, dass ich mit Menschen über gewisse Gedanken mich unterhalte. Und so unterhielt ich dann mit einer Frau, die meines Erachtens nicht in einer Beziehung mit Gott lebt. Und dann sagte sie, als sie Schüler war, kam das Thema in Religion. Und dann sagte sie, wir haben damals solche Art Bonusbilderchen bekommen. Und wenn wir uns artig benommen haben, dann haben wir Bilder bekommen, die wir dann aufbewahrt haben. Wenn wir dann unartig waren, mussten wir dann entsprechend die Bilder wieder abgeben. Und somit hielten die Lehrer scheinbar die Kinder ein wenig im Schach. Und diese Frau sagt damals als Kind, vor 30 Jahren circa, fragte ich dann den Lehrer, hör mal, aber der Kain, von wem hat er die Frau bekommen? Gab es doch noch andere Menschen? Stimmt dieser Bericht? Und der Lehrer, der konnte sich damit gar nicht konfrontieren, er sagt, ab auf die letzte Bank mit dir, nahm ihr die ganzen Plättchen weg, so alles verloren. Und sie wusste gar nicht, warum. Ich kann euch nur ermutigen, stellt ruhig biblische Fragen, mehr kann euch auch nicht passieren, als irgendwie versetzt zu werden oder sonstiges. Steht ein für die Wahrheit Gottes, konfrontiert euer Mitschüler, euer Lehrer mit der Bibel, fordert sie heraus. Jedenfalls wird uns nicht gesagt, dass es der dritte Sohn ist, es ist einfach uns der dritte Sohn, der gelistet wird. Und sie gibt ihm den Namen Ersatz für Abel. Es gibt noch ein anderes Wort für Seth, was ernannt heißt, und da ist die Wurzel dieses Namens, ein Fundament ist gelegt worden. Weil hier ein Fundament für eine neue Linie zu finden ist. Und in der Tat, wenn man dann weiter sich mit dem Namen Seth beschäftigt, so finden wir in 1. Chroniker, im ersten Vers, da fängt es dann, die Chroniker, die gehen ja von Adam bis zu Ende des Alten Testaments, wird ja alles in die Chroniker hineingepackt. Und da finden wir am Anfang Adam, Seth, Enosch und so weiter, da wird er aufgelistet. Und dann finden wir den Namen Seth nochmal in Lukas 3, 23 bis 38, wo uns Lukas, der Historiker, der genauestens die Geschichten untersucht hatte, auch uns da den Bericht gibt, Adam, Seth, Enosch und so weiter und so fort. Und dann landet wir bei Jesus. Dann landen wir bei Jesus. Eva hier hatte hier eine Vorstellung, eine gewisse Ahnung, in Seth, in ihm soll doch etwas werden. In ihm soll doch mir ein Erlöser kommen, der diesen Kampf angehen wird. Schließlich wissen wir, nicht Seth war ein anderer, der ganz anders ist, sondern es ist Jesus 4000 Jahre später. Aber sie hat die Hoffnung, Glauben an einen Erlöser. Jesus Christus ist der verheißene Erlöser, mein zweiter Punkt. Und hier reden wir von einem, der ganz anders ist. Somit erfüllt sich die Prophetie, die an die Eva gestellt wird, die wir jetzt eben gelesen haben in 3,15, in dem der Eva gesagt wird, der Eva, in dir wird ein Samen hervorgehen, der diesen Kampf angehen wird. Und wir sehen, dass in Jesus in der Tat einer kam, nur er konnte den Satan, den Verderber, den Vernichter, die Stirn bieten. Wie genauestens sich die Prophetien erfüllen. Und damals, der erste Mensch wusste schon etwas davon. Und sie hat geglaubt und viele Leute vor Christi Zeit haben daran geglaubt. Jesus kam anders auf diese Welt, indem er durch den Heiligen Geist geboren wurde. Das lesen wir dann in Matthäus Evangelium, wo dann Maria Jesus gebiert, aber ohne des Beiseins ihres Mannes Josef. Ganz anders. Das musste passieren, damit dieser Mensch ganz anders wird. Er durfte nicht praktisch mit der Sünde konfrontiert werden. Wir sind alle Träger der Sünde durch unsere Kinder. Das durfte bei Jesus nicht vorkommen. Deswegen wurde eine Art Einpflanzung in Maria gemacht und somit kam ein ganz anderer auf die Welt. Sie war noch eine Jungfrau. Und wie führte dieser Mensch, der so ganz anders war, seinen Kampf gegen das Böse an? Wie macht er das? Wir kommen zur nächsten Aussage, denn uns, wir haben ja gelesen, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wie geschah dieser Kampf? Wie führt die Welt diese Kämpfe an? Wir wissen, mit den modernsten Waffen führen sie diese Kämpfe in dieser Welt. Die Herrschaften dieser Welt, diese Präsidenten, die machen sich ja große Gedanken. Emmanuel Macron sprach vor kurzem, dass er eine militärische Weltraumkommando aufbauen möchte, also irgendwo im Weltraum. Und er sagte dann weiter, denn über den Weltraum werden in der Zukunft die Kriege entschieden. So fungiert heute diese Welt. Die ist irgendwie auf Kampf, auf Vernichtung bedacht. Wie tat es Jesus? Jesus führt einen ganz anderen Kampf, auf eine ganz andere Art und Weise. Und wir gehen jetzt gedanklich zu einem Donnerstag, als Jesus mit den Jüngern dann mit den Jüngern sich traf und dann saßen sie so am Tisch oder halb liegend waren sie dann und sie gedachten an eine Geschichte, als das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft waren. Als Sklaven waren sie da. Unter harter Arbeit mussten sie dort leben. Und dann dachten sie daran, wie ein Engel dann vorbeiging und den Juden sagte, hört mal, heute Nacht schlachtet bitte ein Lamm, mit diesem Blut bestreicht bitte die Pfosten eurer Türen. Und dieses Lamm sollte bitte an diesem Abend essen, in Familien, und dann ausbrechen. Und wenn ihr das nicht macht, so werde ich hineingehen und jegliche Erstgeburt oder den erstgeborenen Sohn vernichten. Und dann haben sie darüber vielleicht nachgedacht, wie dann in der Nachbarschaft die Ägypter diese Botschaft nicht wahrnahmen und dort ein Heulen und ein Schrecken vor sich ging, in dem die erstgeborenen Söhne zunichte gebracht wurden. Und als Jesus so mit den Jüngern das saß, und ich lese uns aus Matthäus 26, 26 bis 28, die drei Verse, Matthäus 26, 26, als sie nun aßen, traditionell dieses Mahl zu sich nahmen und daran dachten, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihm denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich möchte hier auf den 28. Vers stehen bleiben. Das Vergießen seines Blutes. Es heißt hier ein komplettes Ausgießen, ein Verbluten. Jesu wird hier beschrieben. Es ist ein Kampf, was so dermaßen hart, dass er völlig ausgeblutet war. Und das brachte ihn natürlich in Tod. Ich hörte mal eine Botschaft, eine sehr gut ausgearbeitete Botschaft über das Blut vom Alten Testament, dann auf Jesus hinbezogen. Der Prediger hat aber dann irgendwie leider vergessen zu sagen, dass Jesus dabei gestorben ist. Also Jesus hätte ja bluten können, aber das Blut hätte nichts gebracht, absolut nichts. Also hier wird schon sein Tod damit uns vermittelt. Er starb durch das Verbluten, durch dieses schreckliche Ereignis. Also der Kampf war dermaßen, dass er verblutete. Er wehrte sich nicht mit Gewalt. Er rechtfertigte sich nicht, wie wir es oft so machen. Aber und welche Ausreden wir auch sonst haben. Nein, sondern nahm still wie ein Lamm alles auf sich. Ja, Lämmer, Stiere wurden vor Gott geopfert. Das kennt das jüdische Volk. Indem sie, wenn sie sich versündigt haben, ein Stier, ein Lamm zum Priester gebracht haben, dieses Lamm wurde geschächtet, das Blut floss völlig aus, bis das Tier nicht mehr stehen konnte und verstarb. Und dieser Tod des Tieres war dann anstelle des Menschen da. Aber hier ist es nun der Mensch, Jesus Christus, der das auf sich so hinnimmt. Der geht als Mensch dahin, in diesen Kampf hinein und verblutet förmlich. Und hier wird beschrieben in den 28. Vers, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Und wie damals diese Stiere, die dann mit diesem Blut wurde dann eine Besprengung gemacht, sagt Jesus hier, das Blut, was ich völlig von mir ausging, damit besprenge ich jeden, der an mich glaubt, an mein Werk glaubt. Und das benennt er als einen neuen Bund. Er schließt dann mit denjenigen, der an ihn glaubt, einen Bund. Einen neuen Bund, der uns in Jeremia 31, 31 beschrieben wird. Das für viele vergossen wird. Nicht für alle, heißt es hier, sondern für viele. Nicht für jeden, sondern für den, der an ihn glaubt. Dem werden die Sünden vergeben. Das ist eine Botschaft. So ein Kampf führte Jesus Christus. Er begründet allein diesen neuen Bund mit uns. Nur er alleine. Deswegen ist dieser Bund felsenfest und unzerstörbar. Dieser Bund, den Jesus mit uns schließt, den kann uns keiner nehmen, es sei denn, wir nehmen uns ihn. Und Jesus praktiziert diese Sündenvergebung damit. Schwer zu verstehen, aber das ist die Tatsache. Ich denke mal, viele von uns bestätigen das. Jesus vergibt tatsächlich. Und damals Eva, wenn sie von Herzen daran geglaubt hatte, was ich so aus dem Text entnehme, sie glaubte auf 4000 im Voraus an diesen Sohn, der ihr eins gegeben wird. Und das macht Mut, eins mal die Eva zu sehen. Mir macht es Mut. Gott bringt hier ein Opfer, nicht ein Opfer, was damals Abel gebracht hatte. Nein, ein aufrichtiges Opfer, ein ganz anderes Opfer, sich selbst. Also das Ausgießen, also das Verbluten war ein Teil des Todes von Jesus Christus. Uns, wenn wir dann an diesen Kampf mit der Schlange dann wieder in den Versen des 1. Moses 3,15 gehen, da heißt es, und er wird, also die Schlange wird Jesus in die Ferse stechen. Und somit kam Jesus auch durch einen gewissen Stich zu Tode. Und Apostel Paulus berichtet uns was davon. Zuerst berichtet er uns im 1. Korinther 15,55, da heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Also, Jesus hat praktisch mit seinem Tod den Tod besiegt. Also der Tod hat keine Macht mehr. Ja, wir sterben. Leiblich werden wir einst begraben. Da sind wir uns alle überzeugt. Aber unsere Seele stirbt nicht. Und sie wird einst bei Jesus sein. Diesen Tod hat Jesus genommen, indem er am dritten Tag auferstanden ist. Dann sagt Apostel Paulus weiter im 56. Vers, 1. Korinther 15,56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Was hat die Schlange der Satan angewandt, dass Jesus bei diesem Kampf ums Leben kam? Ein Stachel. Das ist die Sünde. Der Satan gebrauchte deine und meine Sünden, die so giftig sind, in der ganzen Welt, die Jesus auch umbrachte. Dieser Stachel der Sünde brachte Jesus ums Leben. Und in diesem bitteren Kampf, den Jesus hatte, wurde er aufgrund unserer Sünden von seinem Vater verlassen. Mir hat es mal eine 100-jährige alte Frau die Frage gestellt, hör mal, warum wurde Jesus von seinem Vater bei diesem schlimmen Kampf dort am Kreuz verlassen? Aus welchem Grund? Ja, aus diesem Grund, Jesus war mit der Sünde infiziert. Er trug unsere Sünden auf sich. Und er kann, sein lieber Vater, nicht bei ihm bleiben. Er ist heilig, er kann nicht in der Gegenwart der Sünde sein. Das geht nicht. Das musste Jesus alles erdulden, auf sich nehmen, fern von seinem Vater. Aber die gute Botschaft, lesen wir weiter. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist auferstanden. Jesus hat gesiegt. Den Tod hat er genommen. Und wir können uns immer wieder auf ihn beruhen. Und das ist die wunderbare Botschaft. Das ist die Botschaft, von der dieses Mal redet. Jesus zerbrach sich förmlich. Jesus verblutete. Das sind die Symbole. Und wenn wir uns dieses vor Augen malen, wenn wir daran denken, so ist es etwas Großartiges, was Jesus gemacht hat. Es war bitter, es war schrecklich. Aber für uns können wir nur Danke sagen. Denn wir hätten alle diesen Tod erleiden müssen. Aber er hat es für uns gemacht. Und somit ist das Abendmahl eine Erinnerung. Zugleich aber auch eine Ermahnung. Wenn wir in der Sünde leben, und ich habe jetzt nachgedacht, auch gestern, Dinge, wo ich mir sage, warum habe ich das getan? Man muss sich diesem bewusst werden. Was macht man so am Tage, wo man weiß, es ist nicht gut. Ich versündige mich. Und da muss man immer wieder zu diesem Jesus hin. Und da er mit uns seinen Bund geschlossen hat, können wir ruhig werden, er vergibt. Und ich möchte jetzt zur Anwendung kommen. Die erste Anwendung, die Anbetung. Lasst uns gleich unseren Herrn und Gott, unseren Jesus Christus anbeten. Gott steht zu seinen Verheißungen. Das, was er den ersten Menschen verheißen hat, das hat er erfüllt. Davon lesen wir. Daran glauben wir. Und wenn wir daran glauben, dann glauben wir auch daran, Wenn er sagt, dass er uns die Sünden vergibt, so lass uns das in Anspruch nehmen. Lass uns daran glauben. Wie oft verlieren wir den Mut, Jesus um Vergebung zu bitten? Aber ich möchte uns dazu ermutigen, uns da zur Anbetung anleiten. Dann aber auch zum Dank für Jesus' siegreiche Kreuzigung, dass er diesen Kampf besiegt hat. Er ging als ein Sieger da heraus. Darauf können wir uns beruhen. Deswegen sind wir hier zusammen. Wir können mit einer Anbetung, mit einem Dank an dieses Mal gedenken. Dann aber auch ein Bekenntnis. Wenn wir uns doch noch sündhaft fühlen, so steht uns eigentlich nichts im Wege, Jesus jetzt vor Ort darum zu beten, und er steht zu seinem Wort und vergibt uns. Das ist einfach nur wunderbar. Und dann mit voller Freude an dieses Mal zu gedenken. Und wenn du das vielleicht nicht hast, diesen Glauben an diesen Jesus, so denk darüber nach. Denk darüber nach. Es wird dein Leben verändern, wenn du diesen Glauben erfasst. Amen. Wir wollen dann zusammen beten. Ich könnte dich gerne im Gebet beteiligen. Jesus, ich bin dir von Herzen dankbar, dass du an uns gedacht hast, dass du für uns in den Riss gegangen bist, diesen schweren Kampf auf sich genommen hast und als Sieger hervorgekommen bist. Dank dafür. Ich muss noch einen Glauben an mich an dich wenden. Wir können uns alle einen Glauben an dich wenden, Herr Jesus, und bekommen dann die Vergebung, eine Kraft, eine Freude, eine Hoffnung. Und das ist wunderbar. Segne uns auch weiter im Verlauf beim Denken an dein Leiden. Erfülle uns du mit deiner Güte, mit deinem Segen. Amen.